ARD.
Tag Leute, Dani hier. Es ist wieder soweit. Ich werfe mich in eine neue Herausforderung und kriege dabei Unterstützung von den Profis aus der Wissenschaft.
Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
Gibt es ein Geräusch, das ihr absolut hasst, wo ihr fast wahnsinnig werdet, wenn ihr das hört und es kaum aushalten könnt? Falls ihr jetzt nickt und sagt, oh ja, ich bin da ganz empfindlich, dann hier die Triggerwarnung. Überspringt vielleicht besser die nächsten 20 Sekunden. Diese Geräusche, die sind für mich kein Ding. Kann ich ohne Probleme hören, macht ja nichts mit mir. Aber auch ich habe ein Kryptonit-Geräusch. Na, habt ihr es erraten? Ich komme absolut nicht drauf klar, wenn jemand mit einem Löffel oder einer Gabel oder was auch immer einen Topf auskratzt. Ich habe mich auch mal so ein bisschen umgehört bei Freunden und im Internet. Und ja, tatsächlich, fast jeder hat so dieses eine Hassgeräusch, das ihn fast wahnsinnig macht.
Does anybody else have like specific sounds that bother them?
Ich habe zum Beispiel auf TikTok diese eine Frau gefunden, die kommt überhaupt nicht klar auf die Quietschgeräusche von diesen weißen Styroporverpackungen, wo manchmal Essen drin geliefert wird.
It's Styrofoam.
Und die Arme muss wirklich fast kotzen, als sie versucht, so eine Packung aufzumachen.
I'm gonna try to open this. Oh.
Ich gucke mir das an und ich finde es schon ein bisschen lustig und vor allem aber sau faszinierend, weil ich denke, was ist denn mit dir? Das ist doch gar nicht schlimm, dieses Geräusch. Aber gleichzeitig habe ich ja selber Probleme mit diesem Topfkratzding, wo dann wiederum andere Leute sagen, what, Dani, beruhig dich mal. Und das ist doch wohl eine super Challenge, oder was? Hassgeräusche aushalten lernen. Rauskriegen, woher unsere Abneigung gegen bestimmte Geräusche kommt und ob ich diese Abneigung auch wieder loswerden kann. Und soll ich euch was sagen? Ich dachte, das wird so ein launiges Alltagsthema. So ein bisschen wie unsere Ohrwurm-Folge, die könnt ihr nachhören in der ARD-Audiothek. Also einfach so ein bisschen absurd, ein bisschen lustig. Haha, jeder kennt's, das tut keinem weh. Easy peasy. Von wegen. Ich hatte absolut nicht auf dem Schirm, wie belastend und wie schmerzhaft dieses Phänomen sein kann.
Okay, Zeit läuft ab jetzt. Oh nee. Okay, stopp, stopp. Alter, ich will nicht. Oh Gott, ich habe jetzt schon Schmerzen.
Zum Start meiner Challenge gucke ich, wie lange halte ich mein Hassgeräusch aus. Und wenn ich in 2 Wochen eine bessere Zeit schaffe, es also messbar länger aushalte, dann habe ich die Challenge geschafft. Meine gute Freundin Enne unterstützt mich als Krachmacherin.
Okay, so, nächster Versuch und der zählt dann. Warte, Stoppuhr. Auf die Plätze, fertig, los. Nein, stopp! Oh Gott, hör auf! Alter. Hör auf bitte, Elle, hör bitte auf! Das, oh Gott! Das tut mir weh! Das tut mir wirklich weh!
Ja, also das wären dann 1 bis 2 Sekunden und damit ist der Startpunkt für diese Challenge gesetzt. Und an der Stelle müssen wir was klären. Es geht bei diesem Geräusch nicht darum, dass es mir zu laut ist oder zu penetrant. Das sind wissenschaftlich 2 unterschiedliche Dinge.
Die Hyperakusis bedeutet, dass alles an akustischen Reizen, was man wahrnimmt, einem als sehr laut vorkommt und unangenehm.
Cornelia Schwemmle leitet die Abteilung für Phoniatrie und Pädaudiologie an der Gießener Universitätsklinik.
Dabei ist es völlig unabhängig davon, in welchem Kontext ein Geräusch auftritt. Und es ist auch völlig unabhängig davon, ob das eher ein Klang oder ein Geräusch ist. Ein knallendes Geräusch oder Geräusche wie Autoverkehr, die ja meistens im Hintergrund agieren.
Das ist also Hyperakusis, wenn man generell sehr sensibel ist gegenüber allen Geräuschen. Ja? Wenn es einem einfach schnell zu laut und zu viel wird. Damit habe ich, wie gesagt, keine Probleme.
Bei der Misophonie ist es so, dass man einen ausgeprägten Hass auf bestimmte Geräusche entwickelt. Und diese Geräusche sind völlig unabhängig davon, ob sie jetzt laut oder leise sind. Sie brauchen einen gewissen Reaktionszeitrahmen, ungefähr 15 Sekunden. Aber dann ist der Misophonie-Erkrankte quasi schon auf 180.
Misophonie ist die selektive Geräuschintoleranz. Ja, tatsächlich. Die tiefe Abneigung gegen ein bestimmtes Geräusch kann krankhaft werden. Und ich weiß nicht, ob ich auch Misophonikerin bin, wenn es zu diesem Topfkratzgeräusch kommt. Ah, oh, Mann, aufhören! Also jedenfalls, Misophonie, da geht es nicht darum, dass das Geräusch einfach zu laut ist, ja? Die Ohren zu halten, wenn die Ambulanz mit lautem Tatütata vorbeifährt, das ist ja irgendwie normal. Nein, es geht einfach um dieses eine Geräusch an sich, egal wie laut oder leise. Dieses eine Geräusch, auf das ich extrem negativ reagiere, das mich richtig fertig macht, das ich einfach nicht aushalten kann.
Wut ist so die Hauptemotion, die meistens auftritt. Es gibt auch andere Fälle, da ist es dann Ekel. Und in noch selteneren Fällen gibt es, man kann eigentlich schon sagen, so depressive Schübe. Also da führt das dann zu einer Energielosigkeit, zum Gefühl von einer Ohnmacht.
Andreas Seebeck ist Heilpraktiker für Psychotherapie, spezialisiert auf Traumatisierungen und Zwangserkrankungen. Und er ist quasi der Experte im deutschsprachigen Raum für Misophonie.
Was interessanterweise nicht auftritt, ist Angst. Also bei den meisten psychischen Erkrankungen spielt Angst eigentlich immer eine große Rolle. Und bei Misophonie eben ursächlich, also was die Misophonie angeht, nicht. Es kann sich nachher Angst entwickeln, vor dem getriggert werden. Aber das ist dann eine zweite Geschichte, die sich dann da draufsetzt, dass man irgendwann Angst davor hat, getriggert zu werden.
Andreas Seebeck ist nicht freiwillig zum Misophonie-Experten geworden, sondern weil sein Sohn betroffen ist. Mit 10 Jahren kam der, gefühlt ganz plötzlich, überhaupt nicht mehr mit den Kaugeräuschen seiner Familie klar, wenn sie zum Essen zusammengesessen haben. Und da denkt man jetzt natürlich, ja meine Güte, dann muss ich das Kind halt ein bisschen zusammenreißen. Aber nein.
Und man kann sich auch nicht dran gewöhnen, dass wird ja oft vorgeschlagen, also Misophoniker kriegen das oft gesagt, dass, mich stört das doch auch nicht, gewöhn dich einfach dran, das ist nicht böse gemeint oder sonst stört das doch auch niemanden.
Ja, tatsächlich war genau das mein Plan zu Beginn meiner Challenge, dass ich mich an das Topfkratzen gewöhne, ja, quasi jeden Tag mich damit konfrontiere, so eben trainiere und am Ende besser damit klarkomme.
Wir machen nochmal. Warte, ich setze mich hin. Okay. Und los. Ah! Oh, stopp. Nochmal. Oh, stopp. Oh, Mann, ey, fuck.
Ja, also den Plan kann ich mir abschminken, wenn der Profi schon sagt, nee, also so auf gar keinen Fall. Wir hören auch später noch, warum das komplett die falsche Strategie ist, mit der aber Misophoniker eben voll oft konfrontiert werden, ja? So nach dem Motto, hier, komm, stell dich nicht so an.
Also man wird als Misophoniker oft so hingestellt als wehleidig, empfindlich, rechthaberisch und so weiter. Und das ist einfach überhaupt nicht der Fall. Das ist wirklich ein ganz extremes Leiden, was einen wirklich dann auch in die soziale Einsamkeit treiben kann.
Leider gibt es bisher nur wenig Forschung zur Misophonie. Also ich glaube, wir hatten noch nie ein Thema hier im Podcast, wo die Studienlage echt so dünn ist. Fest steht aber, alles Mögliche kann zum Trigger werden. Quietschen zum Beispiel, Schmatzen, Reibegeräusche so auf Holz oder Papier, Kuli klicken, Husten, Tastaturtippen und. Andreas Seebeck erzählt mir, dass er schon über 300 Betroffene in seiner Praxis betreut hat. Und ich erzähle ihm, wie das bei mir so ist.
Also ich glaube nicht, dass ich an Misophonie leide. Aber es gibt ein Geräusch, das ich ganz schlimm finde. Das ist, wenn jemand mit einem Löffel zum Beispiel einen Topf auskratzt. Und das verursacht mir richtig körperliche Schmerzen. Ich kriege da so ein Ziehen in den Vorderzähnen, was ich wahnsinnig merkwürdig finde. Kann man das irgendwie erklären? Weil es ergibt für mich gar keinen Sinn, warum das so ist.
Also das geht tatsächlich so in die Richtung Misophonie. Man hat ja auch mittlerweile festgestellt, indem man Misophoniker in also untersucht hat, während sie getriggert werden, hat man sie in Kernspintomographen gesteckt und geguckt, was da im Gehirn passiert. Und interessanterweise reagiert da nicht so sehr das Hörzentrum, also das ist gar nicht so aktiv, sondern der Bereich, den man identifiziert als Spiegelneuronen, also der einen das fühlen lässt, was jemand anders fühlt. Und wenn da jetzt jemand, Sie sagen jetzt mit dem Löffel einen Topf auskratzen, noch krasser ist vielleicht das Beispiel, wenn jemand auf einen Löffel beißt oder auf eine Gabel beißt oder so.
Oh Gott, ja. Ey, fürchterlich. Fürchterlich. Ihr hört das jetzt hier natürlich nicht, aber ich nicke ganz heftig in unserem Videochat. Also Volltreffer, Herr Seebeck.
Ah ja, ja. Unser Gehirn lässt uns dann spüren, was der andere spürt. Und wir empfinden das dann als extrem unangenehm. Und wenn das dann interpretiert wird als Übergriff, als Eindringen in die eigene Privatsphäre, dann löst das eben diese unbändige Wut auch aus. Also wenn Sie das eben sehen, wenn da jemand mit dem Löffel am Topf kratzt, dann empfinden Sie das als unangenehm und hat auch körperliche Effekte, also Reaktion. Aber bei Ihnen fehlt dann dieser, das tut man nicht, Bereich, also dieses, hier dringt jemand in meine Privatsphäre ein, so. Das ist bei Ihnen nicht und deswegen ist das sozusagen keine Misophonie oder noch keine, aber es ist so ein Teil davon.
Okay, aber das sind ja schon mal gute Nachrichten, ja? Meine Abneigung gegen dieses Topfkratzen ist noch nicht krankhaft. Falls ihr das für euch selbst auch gern mal checken wollt, es gibt dazu auch Selbsttests, die verlinken wir euch in der Podcast-Beschreibung. Naja, und ich hoffe natürlich, dass das, was Menschen mit Misophonie hilft, mich auch bei meiner Challenge weiterbringt. Das heißt nicht, dass wir dieses Krankheitsbild irgendwie verharmlosen wollen, sondern ich hoffe, dass ich die Mechanismen einfach besser verstehe, wenn ich das Ganze am eigenen Leib erfahre, soweit das eben geht. Aber wie funktioniert das überhaupt? Also wie entwickelt sich so ein krasser Hass auf ein total alltägliches Geräusch? Checken wir doch erstmal, was man auf der anatomischen, der medizinischen Seite über Misophonie weiß. Cornelia Schwemmle von der Gießener Uniklinik. Was geht da bitte in unserem Körper ab?
Also es ist eine fehlgeleitete Hörinterpretationsstörung. Das heißt, ich höre den Reiz auf ganz normalem akustischen Wege. Meine Hörorgane sozusagen sind in den allermeisten Fällen völlig in Ordnung. Und man vermutet, dass es da zu einer neuronalen Fehlinformation und Interpretationsfehlinformation kommt, die eben mit Emotion und Gefühl assoziiert ist. Es ist auch so, dass im EEG, also es gibt verschiedene Arbeitsgruppen, die eben auch entsprechende Untersuchungen durchgeführt haben, dass es offensichtlich in der Reizverarbeitung und Weiterleitung Besonderheiten gibt. Aber es kann bisher keinem speziellen Krankheitsverlauf oder einer speziellen Situation zugeordnet werden.
Wenn man sich das Gehirn von Menschen mit Misophonie anguckt, während sie ihrem Triggergeräusch ausgesetzt sind, dann sieht man eine überdurchschnittlich starke Aktivität in den Regionen, die für emotionale Reaktionen zuständig sind. Die vordere Inselrinde spielt da zum Beispiel eine zentrale Rolle. Und das zeigt, Misophonie ist keine Einbildung. Wir können die gewissermaßen im Gehirn sehen. Aber bedeutet das, dass Misophoniker einfach, dass sie so von Geburt an einfach eine Fehlkonstruktion im Gehirn haben?
Es ist so, wie sich plötzlich eine Allergie entwickeln kann, der Vergleich hinkt. Aber häufig ist es so, dass es möglicherweise bestimmte Sensibilisierungs- oder Lernprozesse im Körper gibt, die vielleicht auf eine sensible neuronale Entwicklungsstruktur treffen, sodass es dann zu dieser plötzlichen Fehlinterpretation kommt. Man weiß, dass das typische Erstmanifestationsalter, also wo die Beschwerden das erste Mal auftreten, rund um den Beginn der Pubertät bestehen, also rund um das 12. bis 13. Lebensjahr. Es gibt aber einzelne Falldarstellungen, die auch den Beginn dieser Probleme schon zwischen dem 5. und dem 6. Lebensjahr beschreiben. Und insofern ist es letztendlich unklar. Und es gibt auch Menschen, die eigentlich, zumindest wenn sie länger nachdenken, häufig erst im jungen Erwachsenenalter solche Fehlinterpretationen im akustischen Bereich beschreiben.
Oft bildet sich eine Misophonie also, wenn unser Gehirn noch in der Entwicklung steckt und da viel in Bewegung ist. Und ich versuche gerade die ganze Zeit so den Finger drauf zu legen, seit wann ich dieses Topfkratzgeräusch so schlecht aushalten kann. Das Einzige, was ich da habe, ist eine Kindheitserinnerung. Wir hatten in meiner Familie so einen uralten Blechkochtopf. Der hatte schon ganz viele Dellen und so eine aufgeraute Oberfläche. Und meine Mutter hat den mega oft benutzt beim Kochen. Und wenn ich mein Hassgeräusch höre, dann ist das Bild, das ich vor meinem inneren Auge dazu sehe, wie meine Mutter Essensreste aus diesem abgenutzten Blechtopf kratzt. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass damit mal irgendwas Schlimmes gewesen wäre oder so. Ich weiß aber, irgendwann hat mich dieses Geräusch gestört. Ich habe aber nie was gesagt. Ich war einfach generell nicht so das Kind, das rechtzeitig Bescheid gibt, wenn ihm was nicht passt.
So, das ist eben so eine typische erlernte Konditionierung. Und bei der Misophonie scheint es so zu sein, dass ich eben angespannt bin, am Tisch sitze zum Beispiel und dann fällt mir unangenehm auf, dass ich da irgendwelche Kaugeräusche hören kann. Besonders wenn ich selber gar nichts mehr esse, ich selber bin fertig mit dem Essen, darf vielleicht aber noch nicht aufstehen oder will noch nicht aufstehen und sitzt da und dann fällt mir plötzlich auf, oh, ich kann ja die Kaugeräusche von meinem Partner, meiner Mutter, Vater oder so hören.
Andreas Seebeck erklärt mir anhand des Beispiels mit den Kaugeräuschen, wie Misophonie vermutlich entsteht.
Und dann hört man dahin, während man gleichzeitig eine körperliche Anspannung hat. Und unser Unterbewusstsein konditioniert das dann, also verbindet das dann, so dass nach einer Zeit nur noch dieses Geräusch da sein muss, damit der Konditionierungsteil diese Muskelreaktion hervorruft, diesen Muskelreflex. Das ist oft im Schulter-Nacken-Bereich, das kann aber auch irgendwo anders sein im Körper, je nachdem, was da gerade angespannt war in dem Moment. Und dieser Muskelreflex, der wird dann eben direkt fehlinterpretiert von diesem Bereich, der für unsere persönlichen Grenzen zuständig ist. Und der reagiert dann mit Wut.
Es geht also erstmal nur um ein Geräusch, das mir plötzlich unangenehm auffällt, das ich vorher vielleicht noch nie als störend wahrgenommen habe, vielleicht sogar überhaupt noch nie bewusst mitbekommen. Tatsächlich sind das bei Misophonikern besonders oft Kau- und Essgeräusche.
Und dann kommt eben dieser Teufelskreis bei der Misophonie zum Tragen, dass wir sehr verwirrt sind in dem Moment, dass wir plötzlich so eine Wut auf unseren Partner, auf unsere Eltern oder Geschwister haben, die wir doch eigentlich total lieb haben. Aber ja, wir möchten ihnen trotzdem gerade ins Gesicht springen. Ja, wir sind verwirrt und lassen uns dann erstmal nichts anmerken, also versuchen das irgendwie zu ignorieren. Und das geht nur mit, im übertragenen Sinn, mit Zähne zusammenbeißen, also mit noch mehr Anspannung. Und diese noch größere Anspannung wird dann eben weiter konditioniert, sodass die Reaktion auf das Geräusch immer stärker wird, bis es überhaupt nicht mehr aushaltbar ist.
Außerdem kommt es mit der Zeit zu einer sogenannten Generalisierung. Am Anfang, da triggert mich vielleicht nur das Kaugeräusch meines Bruders oder meiner Mutter. Aber nach und nach überträgt sich meine tiefe Abneigung auch auf alle anderen Kaugeräusche. Außer auf meine eigenen. Und das ist bei mir ganz genauso.
Ich habe mir Kartoffeln gemacht vorhin zum Abendessen. Und streiche jetzt gerade so die Reste im Topf zusammen. Und ja, da kneife ich auch so ein bisschen die Lippen zusammen und finde es nicht geil. Aber ich komme irgendwie klar. Vielleicht, weil ich halt die Kontrolle habe, ne? Weil ich halt weiß, so, ich kann jederzeit aufhören hiermit. So, und jetzt erstmal essen.
Ja, das unterstützt auch wieder diese These, dass das als Eingriff in die Intimsphäre missinterpretiert wird. Das ist so wie, also, dass man sich selbst nicht kitzeln kann. Also das Unterbewusstsein weiß halt, dass ich das bin, der da kaut und reagiert entsprechend dann nicht. Das ist auch so ein Trick, dass, also Misophoniker sehen immer zu beim Essen, dass sie die Letzten sind, die fertig werden mit dem Essen. Also weil solange sie selbst Kaugeräusche erzeugen, reagieren sie eben auf die anderen Kaugeräusche nicht.
So, aber wie werden wir den Mist denn jetzt los?
Das größte Problem bei meinem Sohn war eigentlich, ja, ich könnte mal eigentlich sagen, das war ich als Therapeut, der eben Phobien und Zwangserkrankungen wunderbar behandeln konnte. Und es gibt so in dem Bereich diesen Merksatz, Vermeidung verstärkt. Deswegen habe ich ihm dann immer empfohlen, dem nicht zu fliehen und eben nicht die Musik anzustellen beim Essen und so weiter und das eben auszuhalten.
Oh ja, also das, was Andreas Seebeck da beschreibt, das ist ja genau der Karren, auf dem ich auch saß, ne? So schön Konfrontationstherapie mit meinem Triggergeräusch und dann läuft das bestimmt irgendwann.
Und das war auch immer so die Strategie der Therapeuten, die das immer alle machen wollten, ne? Dann sagt er, dann ein Therapeut, ja gut, dann setze ich mich halt ihm gegenüber und kau Kaugummi, bis es dann besser ist. Und glücklicherweise hat er sich dem immer verweigert. Mittlerweile wissen wir eben auch durch die Erfahrungen von Leuten, die das durchgemacht haben mit ihren Therapeuten, dass es bei Misophonie eben genau umgekehrt ist. Also das geht nach hinten los, es wird immer schlimmer. Und es scheint keine Grenzen zu geben nach oben hin, wie schlimm so eine Misophonie werden kann.
Ich frage da natürlich, was das so für Geschichten sind, aber Andreas Seebeck möchte nicht zu konkret werden, weil auch das wieder andere triggern und ihnen Angst machen könnte. Es ist also eine Spirale, ja? Immer wieder neue Anspannung, neuer Stress in Zusammenhang mit dem Triggergeräusch. Eine Spirale, die sich immer weiter dreht, bis Personen dann zum Beispiel gar nicht mehr zusammen mit anderen essen oder überhaupt nicht mehr unter Menschen gehen, sich zurückziehen, vielleicht sogar depressiv werden, weil es so schlimm ist mit ihrer Misophonie. Stattdessen muss man das Ganze andersrum aufziehen. Wir haben ja gelernt, Misophonie entsteht durch Konditionierung. Also ich verinnerliche ein bestimmtes Reizreaktionsschema. Und das kann man rückgängig machen. Aber eben nicht mit dem Konfrontationsholzhammer, sondern ganz behutsam.
Ich bringe Ihnen eben Techniken bei, wie Sie entspannen können in der Situation.
Andreas Seebeck empfiehlt zum Beispiel die sogenannte progressive Muskelentspannung. Das ist so eine Technik, da geht man nach und nach alle Körperteile durch und lernt, die per Autosuggestion ganz locker werden zu lassen. Und wenn man das einmal richtig drauf hat, dann kann man das blitzschnell anwenden. Das braucht aber natürlich Training. So, und Leute, ihr könnt mir das jetzt glauben oder nicht, ich habe das aber tatsächlich mal gelernt.
Ha! Okay, Augen zu. Mein linkes Bein wird warm und schwer. Mein linkes Bein ist warm durchströmt. Mein rechtes Bein wird warm und schwer. Mein rechtes Bein ist warm durchströmt. Mein Gesicht ist weich. Mein Gesicht ist weich und warm. Mein linker Arm wird warm durchströmt. Mein linker Arm wird schwer. Warm und schwer. Okay, mach mal. Stopp, aufhören.
Ja, okay, ist ja nicht so schlimm, ja? Muss ja nicht beim ersten Mal klappen. Ich übe das einfach in den nächsten Tagen bis zum Challenge-Finale immer schön weiter. Und es gibt noch mehr Möglichkeiten.
Man kann sich zum Beispiel einen Trigger aufnehmen und den dann in der absolut kleinstmöglichen Lautstärke abspielen und versuchen, dabei entspannt zu bleiben. Und dann kann man relativ schnell merken, dass es besser wird. Aber also es ist nicht einfach. Das klingt jetzt so ein bisschen als wenn es eine leichte Geschichte wäre. Das ist eine hartnäckige Sache mit der Misophonie, besonders bei Geräuschen, die wiederholt vorkommen. Also wenn ich versuche, ein Kaugeräusch zu entkonditionieren, dann kann ich das anfangen, das zu machen mit einem einzigen Kaugeräusch. Also einmal, ne, eine Sekunde lang dieses Geräusch, damit fange ich an, das zu entkonditionieren.
Ich habe ja keine Misophonie, deswegen hoffe ich, dass ich mit diesen Tricks aus der Misophonie-Therapie vielleicht schon so einen kleinen Effekt hinkriegen kann innerhalb meiner Challenge. Und während ich mir meine Aufnahmen vom Topfkratzen immer ganz leise, ganz kurz anhöre, gibt's noch einen weiteren Hebel, den ich nutzen kann, nämlich das Visuelle. Ich habe euch doch vorhin erzählt, immer wenn ich dieses Geräusch höre und denke, dass mir gleich der Kopf platzt, dann habe ich dabei vor Augen, wie ich noch ganz klein bin und meine Mutter diesen uralten Blechtopf auskratzt bei uns zu Hause.
Und es ist noch der Kontext, der mit dabei ist. Ein schönes Experiment hat man auch gemacht mit mehreren Misophonikern, denen man ein Kaugeräusch vorgespielt hat, ohne Bild. Und alle wurden getriggert. Und dann hat man das Bild dazu gezeigt. Dann war das eben so ein süßer Koalabär, der da gekaut hat. Und in dem Moment fiel das Triggern dann weg. Also es ist sehr interessant. Das kann man ausnutzen, zum Beispiel bei Kaugeräuschen, kann man sich vorstellen, das sind gar keine Kaugeräusche, das ist jemand, der durch Laub geht, so. Und wenn man das eben hinkriegt, dann kann das die Reaktion verringern. Und eine verringerte Reaktion merkt sich dann eben der Körper auch wieder und entkonditioniert das Ganze.
Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, mir fällt nicht so richtig ein Bild ein, mit dem ich dieses Topfkratzbild in meinem Kopf ersetzen kann. Und ich schaue hier gerade mal so ein bisschen nach Videos von Schrottplätzen, ja, wo so ein Kran dann halt Metallschrott hochhebt und hin und her schiebt und ineinander und was weiß ich. Da habe ich hier ein nettes Video gefunden. Und das spiele ich jetzt ab, nur die Bilder. Und dazu setze ich mir hier meine Kopfhörer auf. So. Darüber höre ich nämlich, während ich diese Schrottplatzbilder sehe, ganz leise mein Hassgeräusch, das Topfkratzen. Also es ist wirklich super leise, ne? Sonst würde ich jetzt hier schon wieder stiften gehen. Okay. Okay.
Das ist also mein Programm für die nächsten Tage. Ich mache aber auch nicht zu viel. Ich habe ja gelernt, Stress ist der absolute Feind der Entkonditionierung. Es muss entspannt bleiben und sich möglichst okay anfühlen. Ja, und weil man das eben nur so sachte angehen darf, kann sich so eine Therapie bei einer handfesten Misophonie eben auch richtig lange hinziehen. Deshalb ist es Andreas Seebeck auch ganz wichtig, klarzumachen, es lässt sich auch vermeiden, dass sowas überhaupt erst entsteht.
Der einfachste Fall ist eigentlich, Sie können sich vorstellen, ein Kind sitzt am Tisch, hört das, das bildet sich zu einer Misophonie vielleicht aus, also dass es getriggert wird und dann sagt es, das mag ich nicht hören, ich möchte aufstehen. Und die Eltern sagen einfach, okay, kein Problem. Und zusätzlich machen wir noch Musik an oder so. Dann ist es halt direkt entspannt wieder und ja, dann kann sich dieser Trigger sofort wieder zurückbilden und es ist eigentlich gar nichts passiert. Also es bringt eben nichts, dass wir dem Kind, unserem Kind oder unserem Partner sagen, ach, hör einfach nicht hin oder so, bleib aber sitzen, sondern dass wir dann eben mit Freizügigkeit und Entspannung reagieren.
Also, ob ich diese Challenge jetzt schaffe oder nicht, ihr wisst jetzt, dass es ein Krankheitsbild namens Misophonie gibt und dass wir alle mithelfen können, dass sowas gar nicht erst entsteht bei Kindern. Oder dass wir wenigstens Betroffenen das Leben vielleicht ein bisschen leichter machen können, indem wir Rücksicht nehmen.
Komisch, das macht mir halt auch nichts aus, ne? Wenn ich hier irgendwie so rumpolter mit meinen Töpfen und da so die Töpfe und Pfannen irgendwie übereinander schramme beim Wühlen. Jedenfalls, heute ist Challenge-Finale. Gleich kommt wieder meine Freundin Enne vorbei und wird hier ordentlich in diesem Topf rumkratzen. Und ich versuche mich jetzt noch ein bisschen zu entspannen. Puh.
Ich habe so gar kein Gefühl, wie das jetzt wird, weil ich wirklich nur so ganz sachte geübt habe die letzten Tage. Ja, das Geräusch immer nur ganz leise und ganz kurz. Und jetzt gibt's halt wieder die volle Dröhnung. Nochmal der Disclaimer an der Stelle. Bitte macht es nicht nach, wenn ihr Misophoniker seid. Ja, wir haben das ja gelernt. Damit pisst ihr euch nur in die eigene Flinte.
Okay, Topf und Gabel für dich. Und ich habe hier mein Smartphone, wo ich jetzt wieder den Timer einstelle. Die Zeit läuft ab jetzt. Oh Gott, oh Gott. Nein, stopp, 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 stopp. Stopp, bitte.
Hey, das war länger, das war länger. Also statt 1-2 Sekunden waren es halt so 3-4 Sekunden. Von Hassgeräusche aushalten kann da noch nicht so richtig die Rede sein. Aber ey, es ist eine Tendenz innerhalb von ein paar Tagen. Also ich würde mal sagen, Challenge geschafft. Auch wenn da natürlich noch massig Luft nach oben ist. Und es ist total toll zu wissen, ey, ich bin dem nicht ausgeliefert. Ich kann etwas tun gegen mein Getriggertsein bei bestimmten Geräuschen. Und nach dieser Folge hier werde ich definitiv auch nicht mehr lachen oder einen blöden Spruch bringen oder das nur so halb ernst nehmen, wenn jemand sagt, boah Dani, kannst du mal mit diesem Geräusch aufhören? Ich halte das nur ganz schlecht aus. Ich wusste einfach immer nicht, wie schlimm das sein kann und bin richtig froh, dass ich jetzt so viel Neues darüber gelernt habe. Es geht aber ja auch andersrum, ne? Geräusche können uns auch wahnsinnig positive Gefühle bescheren. ASMR oder ASMR ist ja schon seit längerem ein Riesentrend. Aber was passiert da eigentlich? Ist das dann wie Misophonie bloß halt in positiv? Antworten gibt's im Feature Virtuelle Berührungen. ASMR oder die Kunst, Kopfkribbeln zu erzeugen vom Deutschlandfunk. Das findet ihr in der ARD Audiothek. Und da findet ihr in 2 Wochen auch die nächste Folge von uns. Lasst uns gerne ein Abo da oder eine Bewertung auf den anderen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr was auf dem Herzen habt, Lob, Kritik, Rückfragen, Challenge-Ideen, dann schickt uns eine E-Mail an challenge@mdr.de. Darüber freuen sich auch Thomas Jähn und Carsten Möbius. Das ist das Team hinter dieser Folge hier. Und ich natürlich. Bis bald, Leute. Tschüss!
Das war Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.